In Deutschland vollzieht sich zurzeit ein eher seltenes Schauspiel, ein veritabler Haushaltsstreit, aufgeführt von den Akteuren der Ampelregierung auf offener Bühne. Aus den USA kennt man es, dass sich die unterschiedlichen Mehrheiten beim Haushalt blockieren und einen sogenannten Shutdown, eine Haushaltssperre, droht. Solch eine Zuspitzung droht uns nicht. Aber der Streit um die Verteilung der Steuermilliarden ist so groß, dass der Bundesfinanzminister auf die Eckwerte verzichtet und der Regierungsentwurf für den Haushalt 2024 wohl erst am 5. Juli im Kabinett sein wird. Das wiegt schwer, denn im Haushalt hängt nicht nur das Tagesgeschäft der Gegenwartspolitik, am Haushalt hängt auch die Zukunftsfähigkeit des Landes, hängt die erfolgreiche Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich bei Unter den Linden. Und ich begrüße sehr herzlich Matthias Middelberg, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag und zuständig für die Themen Haushalt und Finanzen. Und ich begrüße sehr herzlich Felix Banaschak, Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag in der Fraktion und Mitglied im Haushaltsausschuss und auch im Wirtschaftsausschuss. Herzlich willkommen auch an Sie.
Vielen Dank.
Herr Banaschak, mit Ihnen fange ich mal an. 2021 ist diese neue Regierung, die Ampel, angetreten, um eben auch einen Aufbruch in die Zukunft zu signalisieren. Man war sich damals sehr einig, die Einigkeit wurde da sehr hoch gehalten. Aber wenn man sich jetzt den politischen Alltag anschaut, hat man den Eindruck, dass mit der Einigkeit ist nicht mehr so weit her. Fällt jetzt auseinander, was eben doch nicht zusammengehört?
Na, diese Koalition ist in einer sehr herausfordernden Zeit gestartet. Wenige Monate, nachdem wir angefangen haben mit unserer Arbeit, ist mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und den Folgen Energiekrise, Inflation, vieles mehr, ja, eine Situation eingetreten, die sich keine Regierung wünscht, nicht nur keine Regierung wünscht, sondern auch keine Opposition natürlich wünscht. Und deswegen ist die ein oder andere Diskussion, die wir führen, unter härteren Vorzeichen. Wir haben jetzt einige Krisenjahre hinter uns mit der Corona-Pandemie, mit dem Krieg. Und das stellt insbesondere den Haushalt vor eine besondere Herausforderung. Das ist ja eines der Themen, über die wir heute sprechen werden. Aber in der Tat ist es so, das Bild, das diese Koalition gerade abgibt, entspricht nicht dem, was wir uns mal vorgenommen haben. Es entspricht auch an vielen Stellen nicht dem, was wir auch gemeinsam auch schon erreicht haben, an gesellschaftlichem Fortschritt, an ökologischem Fortschritt. Und ich würde mir wünschen, dass es uns gelingt, wieder zu einer alten oder anderen Zusammenarbeit zurückzukehren, um die Erfolge vielleicht auch ein bisschen besser zur Geltung bringen zu können und auch noch mehr zu erreichen.
Wenn man sich das jetzt genauer anguckt, ist es vor allen Dingen ein Streit zwischen Ihnen und der FDP, gerade im Haushaltsstreit. Der Haushalt ist jetzt auch verschoben worden. Der Entwurf wird erst wahrscheinlich im Juli, wie ich es eben schon gesagt habe, im Kabinett sein. Das reicht immer noch, weil die erste Lesung wird ja erst im September sein. Für den Sommer haben die Haushälter dann viel zu lesen. Das ist aber ja schon immer so. Sind da Gräben zwischen Ihnen und dem Koalitionspartner, gerade wenn es um die Haushalts- und Finanzpolitik geht?
Na, wie gesagt, wir machen Haushaltspolitik in herausfordernden Zeiten. Das ist für jeden Finanzminister keine einfache Aufgabe. Deswegen habe ich da durchaus auch Verständnis dafür, dass Christian Lindner in besonderer Form auch noch mal gefordert ist in dieser Form. Aber es ist natürlich seine Aufgabe, am Ende auch einen Haushalt vorzulegen, einen Haushaltsentwurf vorzulegen, der zustimmungsfähig im Kabinett ist. Wäre besser gewesen, wir hätten jetzt Eckwerte. Das ist eine Tradition, die wir in den letzten Jahren eigentlich ganz gut etabliert haben, um schon mal mit sozusagen Beginn der Haushaltsaufstellung zu wissen, in welche Richtung es geht. Das ist jetzt nicht gelungen. Und da sind der Finanzminister und der Bundeskanzler natürlich in der Pflicht, auch eine Gesamtverantwortung im Kabinett wahrzunehmen. Ich gehe aber davon aus, dass es wie immer am Ende gelingen wird, sich dann auch zu verständigen. Und Sie sagen es, für Haushälter ist es kein ungewöhnliches Verfahren, dass man den Sommer dafür nutzt, sich die vielen tausend Seiten genau anzuschauen. Wir haben im letzten Haushaltsverfahren im letzten Herbst so viele Änderungen am Gesetzesentwurf oder am Kabinettsentwurf beschlossen wie, glaube ich, noch nie. Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass diese Koalition funktioniert, eben weil sie sich am Ende im parlamentarischen Verfahren auf sehr viel verständigen kann.
Mhm. Herr Middelberg, wenn wir uns die Situation gerade anschauen, das Land ächzt unter hohen Energiepreisen. Wir haben Inflation, wir haben große Anstrengungen, die wir bei der Verteidigungspolitik oder beim Verteidigungshaushalt auch stemmen müssen. Ist es so, dass Zukunftspolitik hier auf die harten Schranken der Realpolitik stößt?
Ja, ich glaube, dass die Situation sehr viel ernster ist, als dass wir jetzt in Anführungszeichen nur sagen, wir haben Zeitenwende, weil wir Ukraine-Krieg haben. Wir hatten ja auch schon, was schlimm genug ist, wirklich schlimm genug, Aber es wird so ein bisschen der Eindruck erweckt, wenn der Ukraine-Krieg vorbei ist, dann sind die Verhältnisse so wieder, wie sie vorher waren. Wir haben aber eine hohe Inflation von über 5% schon gehabt im Dezember 2021, bevor Ukraine-Krieg war. Und wir haben auch jetzt eine Situation, obwohl wir Rekordsteuereinnahmen haben, wo wir sehen, dass unsere Wirtschaft de facto nicht mehr wächst. Und sie könnte eigentlich durchaus jetzt mal wieder wachsen, weil selbst bei Ukraine-Krieg haben sich die, hat sich die Lage im Übrigen beruhigt, keine Corona-Pandemie mehr und anderes. Also wir müssten ja eigentlich ein bisschen in die Pötte kommen, um es mal so zu sagen. International findet das auch statt, in Asien sowieso, in den USA auch, in anderen Ländern Europas, und Deutschland fällt im Moment zurück. Gleichzeitig haben wir steigende Preise und eine steigende Inflation. Das heißt, die Leute verlieren Kaufkraft. Also im Moment werden die Menschen in Deutschland ärmer. Und was eigentlich passieren müsste, wäre, dass diese Regierung sich jetzt mal hinsetzt und viel nachhaltiger, ich sag mal, im Haushalt aufräumt und wirklich den Haushalt auch umräumt und sagt, was können wir uns nicht mehr leisten? Wo wollen wir neue Schwerpunkte setzen? Wo setzen wir aber vor allen Dingen auch Schwerpunkte für Zukunft, für Wachstum, für Forschung, für Bildung? Also wo, ich sag mal, womit will Deutschland in Zukunft sein Geld verdienen? Das ist eigentlich die Schlüsselfrage. Und das, diese Frage, damit setzt sich diese Regierung überhaupt nicht auseinander, sondern mit Klein-Klein-Streit, bei dem man im Grunde genommen auch leider keinen Zentimeter weiterkommt.
Also Sie sagen, dass die multiple Krisensituation gar nicht unbedingt so ursächlich für die jetzigen Probleme ist. Heißt das denn, dass die Schuldenbremse auch ein Stück weit aufgeweicht werden muss oder sogar
ja, wir haben die man Schuldenbremse, sich davon verabschieden wir muss? Haben die Schuldenbremse ja in zwei Punkten sowieso schon quasi, ich will nicht sagen umgangen, sondern wir haben sie einmal ganz bewusst, da waren wir auch, das haben wir mitgemacht, die 100 Milliarden für die Bundeswehr, weil wir da wirklich Nachholbedarf haben.
Das sogenannte Sondervermögen,
okay, ja. Das Sondervermögen, eigentlich ist eine Sonderschuld. So, und jetzt hat diese Regierung noch mal gesagt, Schuldenbremse aussetzen, wir machen noch mal 200 Milliarden Doppelwumms und legen das zurück für alle Probleme, die wir haben mit dem Thema Energie, also auch noch mal Ukraine. Das heißt, man hat die ganze Zeitenwende eigentlich komplett ausgelagert und neben den Haushalt gepackt, obwohl uns die Folgen der Zeitenwende ja in den nächsten Jahren auch noch weiter beschäftigen werden. Wir werden auch in den nächsten Jahren höhere Aufwendungen haben für Verteidigung und wir werden auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich, auch schon aus ganz anderen Gründen, höhere Aufwendungen haben für Energie, für Klimaumbau und anderes. So, und da müsste ich jetzt mal hingehen im Haushalt und sagen, an welchen Punkten setze ich jetzt mal andere Akzente und schichte um?
Das ist ja in der Tat eine spannende Frage, die auch die CDU-CSU-Bundestagsfraktion im letzten Haushaltsverfahren hätte beantworten können. Aber was wir da erlebt haben, war, dass in den allgemeinen Haushaltsreden Sie und andere gesagt haben, die Regierung muss jetzt priorisieren, man muss insgesamt mehr sparen, es darf weniger ausgegeben werden. Und in den Debatten zu jedem Einzelplan, zu jedem Ministerium, kam eigentlich nur Vorstellungen, wo man mehr Geld hätte ausgeben müssen. Und wir haben am Ende eine Situation gehabt, dass das eine mit dem anderen überhaupt nicht zusammengepasst hat. Also sozusagen auf der allgemeinen Ebene, Metaebene, sagt man, die Regierung muss priorisieren. Und wenn man fragt, wo denn, wo soll denn gekürzt werden? Bei den Sozialausgaben vielleicht, in der Entwicklungszusammenarbeit, in der Umweltpolitik, in der Klimapolitik, dann will man das jeweils nicht tun. Das Einzige, wo es einen konkreten, wirklich großflächigen Kürzungsvorschlag im Haushaltsverfahren im letzten Jahr bei der CDU-CSU-Bundestagsfraktion gab, war beim Klimaschutz. Das ist das, was am Ende dann immer rauskommt. Man will am Ende dann da kürzen, wo wir jetzt die Ausgaben treffen müssen, damit wir in Zukunft weniger Schäden zu reparieren haben.
Genau, Herr Banaschak, da kommen wir gleich noch ausführlicher zu. Aber Ziel der Ampel ist es ja vor allen Dingen Umbau der Volkswirtschaft in eine sozial-ökologische Marktwirtschaft. Sie haben es gerade schon gesagt, dass da ein Schwerpunkt bei Ihnen liegt, aber lässt sich angesichts des Ukraine-Krieges, der Inflation und den ganzen Krisen, die wir haben, der Weg dahin überhaupt festhalten?
Ja, lässt sich und muss sich auch lassen, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil, das ist das, was nicht verwundert, wenn ich das als Grüner sage, weil ja die Klimakrise, die Erderwärmung sich auch nicht davon beeindrucken lässt, dass wir eine andere politische Situation haben. Die schreitet weiter voran. Und wenn man sich einfach anschaut, was das in der Zukunft bedeutet, wie die Klimaschäden sich auch auf Haushalte auswirken werden. Ich erinnere daran, dass wir aus dem deutschen Bundeshaushalt und in den Ländern kam ja noch was dazu, einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag ausgeben mussten, um die Schäden an der A in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu reparieren,
das kam auch noch dazu,
die auch ja infolge von klimatischen Veränderungen so groß ausgefallen sind. Und alle Studien, die wir kennen, sagen, klimatische Veränderungen werden hohe Haushaltsrisiken bedeuten. Erstens auf der Einnahmenseite, wenn wir mehrere Jahre Dürre im Rhein haben, werden dort weniger Schiffe entlangfahren können. Das wird Wertschöpfungs- und Lieferketten stören. Aber eben auch die ganze Reparatur wird absolut teurer. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist doch die Frage, wie gehen wir denn gestärkt am Ende aus dieser Krise heraus? Und wenn ich mir anschaue, wo die wirtschaftlichen Tendenzen liegen, weltweit, worein wird denn investiert in den USA? Weil Sie angesprochen haben, da gibt es eine gewisse wirtschaftliche Dynamik. Die Biden-Regierung hat nicht gesagt, wir geben jetzt milliardenschwere Subventionen dafür, dass wir beispielsweise weiter Erdgas und Öl fördern oder wir geben Geld einfach in bestehende Wirtschaftsstrukturen, sondern mit dem Inflation Reduction Act gibt es dort ein Transformationsprogramm. Das heißt, dass ganz viel steuerliche Subventionen in Transformationstechnologien, Wärmepumpen, Solarzellen, Batterieelektrik und so weiter gegeben wird. In China das Gleiche. Und deswegen ist doch die Frage, wenn wir sehen, dass wir in einer ja real wirtschaftlich herausfordernden Situationen stehen. Wo liegt denn der Wachstumsmarkt der Zukunft? Dann wird das in den Transformationsbereichen sein. Das heißt, jetzt in Klimaschutz zu investieren, jetzt darin zu investieren, dass wir unsere Wärmenetze beispielsweise für die Zukunft aufstellen, jetzt zu investieren, dass wir Industrie umbauen, dass die Stahlindustrie beispielsweise demnächst grünen Stahl produziert, also klimaneutral produzierten Stahl auf den Märkten zur Verfügung stellt, dadurch einen Wettbewerbsvorteil schafft. Das ist eben am Ende nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch und damit am Ende auch eben sozial die klügste Variante. Deswegen kann es dazu keine gute Alternative geben. Alternativen gibt es in der Politik immer, aber die sind nicht so gut an dieser Stelle.
Das sehen in Europa einige anders. Macron hat neulich gesagt, dass es eine Regulationspause geben muss. Das hat dann auch Frau von der Leyen gefordert. Ich glaube, auch Herr Buschmann spricht davon, also ein Moratorium für neue Umweltgesetze, um die Industrie hier im globalen Wettbewerb nicht zu schwächen. Wie steht denn die Union dazu? Ist das der richtige Weg?
Also ich glaube, wir müssen uns einfach grundsätzlich auch in Europa, aber in Deutschland Gedanken machen, dass wir nachhaltige Reformen brauchen. Also nicht so ein bisschen hier und ein bisschen da, sondern wir müssen wirklich an die Wurzeln ran und ich sag's nochmal, wirklich ein bisschen aufräumen und umräumen. Ich will mal drei Beispiele nennen. Ein Punkt, der mir einfällt und jetzt halte ich wirklich für einen Fehler, ist die Abschaltung der Kernkraftwerke. Sie wollen da wahrscheinlich nicht mehr so gern drüber sprechen, weil sie sagen, jetzt haben wir es einmal nach langer Zeit für die Grünen erreicht. Ich glaube, hätte mir aber sehr gewünscht, dass die Grünen hier genauso wenig ideologisch gehandelt hätten, wie sie beim Thema Waffenlieferungen Richtung Ukraine gehandelt haben. Da haben sie im Grunde erkannt, wie die Realitäten waren, haben früher mal gesagt, nee, wir wollen eigentlich nirgendwohin Waffen liefern. Jetzt haben sie erkannt, so, hier wird die Freiheit verteidigt, da geht es auch um europäische Werte, die da auf dem Spiel stehen. Und da haben sie sich dazu durchgerungen. Dazu sage ich alle Anerkennung, das war richtig. Genauso hätte ich es mir gewünscht, wir wären bei der Kernenergie noch eine Weile geblieben und hätten die als Übergangstechnologie genutzt. Ich glaube, das hätte uns wirklich geholfen, es hätte am Ende auch Geld gespart, es hätte den Strompreis ermäßigt, es hätte sich auch wirtschaftlich ausgewirkt. Und ich nenne mal zwei andere Bereiche. Ich glaube, das ganze Thema öffentlicher Sektor, Entbürokratisierung. Wir müssen zurück mit dem öffentlichen Engagement und mit dem ständigen Ausbau der Verwaltung. Das haben auch wir nicht richtig gemacht in der letzten Regierung, sage ich ganz ehrlich. Wir haben auch das Thema Digitalisierung nicht entschlossen genug vorangetrieben. Aber Sie machen es jetzt auch nicht. Sie sind jetzt anderthalb Jahre am Start und wir sind beim Thema Digitalisierung keinen Zentimeter weitergekommen. Sie müssten eigentlich Leute sparen. Tatsächlich haben Sie jetzt Rekordzahlen an Staatssekretären, an Regierungsbeauftragten, die alle hochbezahlt werden. Im Grunde müsste hier der öffentliche Sektor zurückgefahren werden. Und ich will Ihnen noch, lassen Sie mich kurz mal die zwei, drei Punkte nennen, dann können Sie sich da gut mit auseinandersetzen. Stichwort Migration. Das ist richtig, dass Sie sagen, wir brauchen Migration. Bestreiten wir überhaupt nicht. Aber die Migration, die wir haben, muss mehr in Arbeit stattfinden. Wir stellen jetzt fest, dass vor allen Dingen die, die über das Thema Asyl kommen, zu wenig in Beschäftigung landen. Von den Syrern, die seit 2015 gekommen sind, arbeiten 33% sozialversicherungspflichtig, 55% beziehen Hartz-Leistungen. Das ist eine Kernaufgabe für einen Bundesarbeitsminister, wenn er sich wirklich als Arbeitsminister versteht, dass er sich den ganzen Tag von morgens bis abends damit beschäftigen müsste. Wie kann ich diesen Menschen entsprechende Angebote machen, Brücken bauen, dass ich die in Beschäftigung bringe? Und das gilt leider für relativ viele Zuwanderergruppen. Da müsste sich Hubertus Heil viel mehr engagieren, dass wir de facto 3,5 Millionen Leute haben, die in Deutschland hier einen Job suchen, 2,5 Millionen Arbeitslosgemeldete und ungefähr 1 Million, die in sogenannter Unterbeschäftigung, also in diesen ganzen Kursen, Integration, Weiterbildung, Sprache und anderes sind. Das sind alles Menschen, die könnte man in Beschäftigung bringen. Das wird man am Ende nicht bei allen erreichen. Aber 3,5 Millionen ist eine zu hohe Zahl, wenn ich de facto 2 Millionen offene Stellen habe. Das muss ich mehr zusammenbringen. Alleine 100.000 Menschen, die in diesem Land mehr arbeiten würden, würden unsere Sozialkassen, unsere Steuerkassen um mehr als 2 Milliarden entlasten. Also das wären mal konkret Dinge, die ich nennen würde, wo man wirklich rangehen müsste.
Bevor Sie da ganz konkret drauf eingehen und wir die einzelnen Punkte ein Stück weit abarbeiten, würde ich gerne noch mal kurz bei Macron bleiben und bei der Regulierungspause. Das müsste für Sie doch eigentlich ein Rückschlag auch ein Stück weit sein, die Sie Gesetze auch nach vorne bringen wollen, damit eben der Klimawandel und die Gesetze dorthin auch tatsächlich stattfinden. Ist das so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass unpopuläre Maßnahmen, wenn es um Klimawandel geht, auch gar nicht mehr so mehrheitsfähig und tragfähig sind?
Ich glaube, wir müssen wegkommen davon, dass man so etwas wie Regulatorik einfach per se als Ja oder Nein beantwortet oder mehr oder weniger. Es kommt ja immer darauf an, was da reguliert wird. Wenn man die Klimatransformation voranbringen will, braucht es einen Instrumentenmix, da braucht es Anreize, dann braucht es an manchen Stellen Subventionen. Wenn ich mir beispielsweise anschaue, wie die Stahlindustrie sich aufstellt, die werden nicht komplett aus Eigenmitteln komplett neue Produktionsanlagen aufbauen können. Deswegen braucht es da Subventionen, die Unterstützung beispielsweise für Privatverbraucherinnen und Verbraucher, wenn sie ihre Heizung austauschen wollen, ähnliches. Und der dritte Punkt ist immer Regulatorik. Also welche Leitplanken setze ich denn? Das ist ja das, was eine soziale Marktwirtschaft immer ausgemacht hat und was auch, ich würde sagen, Kernpunkt einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft sein muss, nämlich Leitplanken zu setzen, in denen dann freiheitliches unternehmerisches Handeln, freiheitliches persönliches Handeln möglich ist. Und in der Tat ist es aber so, dass wir in einer Situation gerade Politik machen, dass diese Gesellschaft und nicht nur die deutsche, sondern auch andere es gewöhnt sind, dass man Ziele formuliert und sagt, Mensch, wir wollen klimaneutral werden. Dann diskutiert man jahrelang darüber, will man es 2050, will man es 2045 und hat das Gefühl, man hat schon total viel gemacht, dadurch, dass man ein Ziel formuliert hat. Und wenn es dann aber darum geht, konkret in die Maßnahmen zu gehen, dann ist 16 Jahre lang erstmal nicht so besonders viel passiert. Und das ist die Situation, in der wir jetzt gerade arbeiten müssen und deswegen innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr viel erledigen müssen, was von den Vorgängerregierungen uns überlassen wurde, nämlich dass man gesagt hat, das und das wollen wir erreichen. Aber wie, das wissen wir noch nicht, das wird sich schon irgendwie durch Technologie klären. Und das klärt sich eben nicht mal eben so. Wir haben gerade die Situation, dass wir jetzt wissen, wo stehen wir beim Klimaschutz, wo stehen wir bei der Emissionsreduktion. Und wir haben zwei Sektoren, bei denen wir nicht gut dastehen, nämlich im Gebäudebereich und beim Verkehrsbereich. Und deswegen kann man natürlich weiter darauf hoffen, dass sich die CO2-Emissionen einfach durch Wünschen oder durch gutes Zureden reduzieren lassen. Oder man macht Politik und sorgt dafür, dass das passiert.
Aber das Machen der Politik, wenn ich da kurz eingreifen darf, wird ja dahingehend schon besonders schwierig. Es ist nicht nur schwer, es beim Wähler und in der Bevölkerung durchzusetzen, weil die natürlich jetzt auch die Schmerzen sehen, die sie dabei haben. Es ist ja schon mit dem Koalitionspartner kaum durchsetzbar, oder?
Also in der Tat, in dem Moment, in dem man konkret etwas verändern möchte, ist das erstmal ein schmerzhafter Prozess oder zumindest einer, der herausfordernd ist. Deswegen verstehe ich ja auch den Politikmodus der Ära Merkel, das möglichst nicht zu tun und einfach nur von Wahl zu denken. Wenn man sich anschaut, dass beispielsweise im Wärmebereich, im Gebäudebereich viele europäische Nachbarländer um Längen weiter sind, weil die in den 90ern angefangen haben, in den Nullerjahren, in den 10er-Jahren massiv beispielsweise dafür gesorgt haben, dass wir eine neue Energieversorgung im Wärmebereich hinbekommen. Gerade in den skandinavischen Ländern, aber selbst Italien, also ein Land, das ja auch vor großen haushaltspolitischen Herausforderungen steht. Also überall dort sind wir weiter als in Deutschland oder in vielen, vielen Ländern, weil man dort einen anderen politischen Modus verfolgt hat, nämlich zu sagen, wir haben ein Problem und überlegen uns auch, wenn wir das Problem lösen wollen, was könnte der Weg dahin sein. Beispielsweise in Dänemark ist es schon seit, ich glaube, 10 Jahren nicht mehr möglich, bei Neubauten Gas- und Ölheizung zu verbauen. Stellen Sie sich mal vor, wo wir heute in der Debatte wären, wenn das eine große Koalition sich auch vor 10 Jahren schon überlegt hätte. Dann hätten wir jetzt nicht diese schwierige Situation, dass das ja tatsächlich in sehr kurzer Zeit passieren muss. Und das ist in der Tat das, was Klimapolitik nicht nur in Deutschland, nicht nur eine Ampelkoalition, sondern insgesamt gerade vor große Herausforderungen stellt. Wir haben Unmengen an Zeit verloren, indem man sich in Debatten darüber vertieft hat, kann man Klimaschutz gemeinsam mit wirtschaftlichem Erfolg machen? kann man Klimaschutz machen, ohne dass es etwas kostet, anstatt tatsächlich mal ins Handeln zu kommen. Das ist das, was jetzt gerade passiert. Und zu diesem Handeln gehört dann natürlich auch, dass man in der Koalition dann Konflikte miteinander austrägt. Das ist ja offensichtlich so, dass wir da unterschiedliche Vorstellungen haben beim Klimaschutzgesetz, bei der Verkehrswende, dabei, wie wir den Gebäudebereich umbauen müssen. Und deswegen arbeiten wir jetzt daran. Aber ich meine, eine Regierung, die nicht miteinander auch streitet um gute Lösungen, ich meine, dafür werden wir bezahlt. Gar nicht schlecht.
Herr Banaschak, Sie machen sich's aber jetzt echt ein bisschen einfach. Also ich würde jetzt mal sagen, wir haben eben Regulatorik, war die Frage. Also dieses Gebäudeenergiegesetz ist eine rein regulatorische Veranstaltung. Da spielt praktisch nur Regulatorik eine Rolle.
Das ist einfach also, falsch im Mittelmeerraum.
Nein, also es geht schon los mit Technologieoffenheit, Umsetzungsfristen und anderen Dingen. Also Sie setzen praktisch 100% de facto jedenfalls auf die Wärmepumpe und alle anderen Technologien werden de facto ausgeblendet in dem Gesetz. Das ist für mich pure Regulatorik.
Das ist einfach falsch.
Und jetzt setzen wir mal an dem anderen Punkt. Sie haben es so furchtbar schwer jetzt, weil die 16 Jahre ja alle so furchtbar waren, es war alles so grauenvoll in den 16 Jahren. Also das sage ich jetzt mal ganz ehrlich, das kann ich nicht mehr so stehen lassen, weil es einfach zu albern ist. Sie machen sich's jetzt schwer, nochmal, weil Sie die Kernenergie nicht weiter betreiben. Die drei Kernkraftwerke würden Ihnen jedes Jahr 15 Millionen Tonnen CO2 sparen. Das würde das Gebäudeenergiegesetz noch nicht mal im Jahr 2030 erreichen, nach dem Gesetzentwurf von Robert Habeck. Der hat da reingeschrieben, wenn wir bis dahin alles das umgesetzt haben, bis 2030 sparen wir höchstens 10 Millionen. Im ersten Jahr sind es sogar nur 1,7 Millionen Tonnen. Das heißt, Sie schaffen sich jetzt selber den Zeitdruck, indem Sie die Kernenergie abschalten, die Kohlekraftwerke hochfahren und jetzt ein Gebäudeenergiegesetz machen, wo Sie Riesenprobleme haben mit der Akzeptanz der Leute. Also das haben ja nicht wir verantwortet, sondern dieses Drama haben Sie ja geschaffen. 90% der Anfragen, die ich per E-Mail und sonst in meinem Wahlkreisbüro oder in meinem Büro hier in Berlin kriege, 90% beziehen sich auf dieses Gebäudeenergiegesetz. So, und jetzt machen wir noch mal ganz kurz einen Exkurs zu den 16 Jahren, bitte. Was die installierte erneuerbare Energie weltweit angeht, ist Deutschland auf dem 5. Platz. Am weitesten sind die Chinesen, dann kommen die Amerikaner, dann glaube ich die Inder, die Brasilianer und dann kommen wir. Wenn man das mal runterbricht auf die Bevölkerung, auf die Landesfläche, dann sind wir mitführend. Hat man vielleicht noch andere europäische Länder, Norwegen, sonst was. Aber Deutschland muss sich da nicht verstecken, auch nicht nach 16 Jahren. Und jetzt sage ich Ihnen noch mal was konkret. Für den Bau zum Beispiel von Windenergie gelten in ganz Deutschland seit Jahren die gleichen Bedingungen. Das hat in Niedersachsen bei ganz unterschiedlichen Regierungen dazu geführt, dass weit über 6.000 Anlagen installiert sind. In Baden-Württemberg, wo die Grünen seit 12 Jahren jetzt politisch führend die Verantwortung tragen, haben wir gerade 760 Windenergieanlagen installiert. In diesem Jahr sind 128 neu aufgestellt worden. Davon 2 in Bayern und 1 in Baden-Württemberg. Ich finde, das sagt eine Menge darüber aus. Sie haben in Baden-Württemberg alle Chancen gehabt, es real anzupacken, sind seit 12 Jahren in der Verantwortung. Kann ich nur sagen, dann machen Sie es doch.
Also Herr Mittelberg, Sie haben jetzt gerade genau das gemacht, was in den letzten Wochen sehr häufig passiert ist. Erst setzen Sie falsche Behauptungen über das Gebäudeenergiegesetz in die Welt. Diese Behauptungen führen dann dazu, dass Leute sagen, was, oh je, da kommt ja was ganz Schlimmes auf uns zu. Und dann werfen Sie der Regierung vor, Sie schüren Angst und es gibt große Verunsicherung. In diesem Gesetzentwurf, und der ist jetzt ja im parlamentarischen Verfahren, da wird es auch noch einige Änderungen geben, aber schon im Gesetzentwurf sind mehrere
Technologien.
In diesem Gesetzentwurf sind mehrere technologische Optionen explizit aufgelistet. Die Wärmepumpe ist eine davon und sie ist in der Regel die effizienteste, aber es gibt mehrere andere Möglichkeiten.
Sie wollen in der Gasheizung Biomethan einsetzen.
Lassen Sie jetzt bitte mich aussprechen. Es sind mehrere Möglichkeiten, davor zu gehen mit Biomasse, mit Pellets und so weiter, je nachdem, was am klügsten ist. Selbst die Möglichkeit, Wasserstoffheizungen, also H2-Ready-Gasheizung zu nutzen, auch wenn das in aller Regel keine kluge Option ist, ist nicht ausgeschlossen, sondern explizit vorgesehen. Der zweite Punkt ist, Sie haben gesagt, wir machen das nur mit Regulatorik. Das ist einfach falsch. Es gibt da eine große Bereitschaft in der Regierung und die Details werden gerade besprochen. Wir haben dann auch andere Vorstellungen als der Finanzminister, das auch entsprechend finanziell zu unterstützen. Das heißt, einen Heizungsaustausch, ähnlich wie Sie das sogar in der Großen Koalition ja auch gemacht haben, einen Heizungsaustausch mit einer entsprechenden Förderung zu versehen. Es ist also nicht nur Regulatorik, es ist auch Förderung. Der dritte Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, weil Sie es immer wieder sagen. Man könnte mit der Atomkraft ja jetzt alles so viel besser machen und alle anderen Dinge wären nicht nötig. Wenn wir 2045 insgesamt klimaneutral sein wollen, und das ist ja genau auch das, was Sie mit beschlossen haben, das große Ziel Klimaneutralität 2045. Und dann wissen wir, dass eine Heizung, die eingebaut wird, in der Regel etwa 20, manchmal mehr Jahre gebraucht werden wird, bis sie irgendwann ersetzt werden wird. Wenn ich jetzt von 2045 20 Jahre zurückrechne, bin ich bei 2025. Das ist schon einigermaßen bald. Das heißt, wenn ich möchte, dass wir das Klimaneutralitätsziel irgendwann erreichen und nicht nur auf dem Weg dorthin entweder hier oder dort mal mit einem anderen Sektor kompensieren, das ist ja das, was gerade passiert, dann muss ich jetzt eben auch in alle Bereiche reingehen. Wir können sehr viel über die Atomenergie sprechen. Wir können darüber sprechen, dass wir jedes Jahr über 1 Milliarde Euro dafür ausgeben, Zwischenlager zu finanzieren, also Reaktorsicherheit, die Sicherheit der Bevölkerung zu sichern. Mehr als 1 Milliarde jedes Jahr, das ist die Hälfte des Haushalts, des Etats, des Umweltministeriums. Wir können darüber sprechen, dass wir bis heute kein Endlager haben. Ich bin mir sicher, in Ihrem Wahlkreis würden Sie nicht ergebnisoffen danach suchen lassen. Und mir ist bisher kein Unionspolitiker bekannt, der gesagt hat, Mensch, ich würde gerne die Atomkraftwerke länger laufen lassen. Bei mir im Garten, da könnte man doch einfach mal gucken, ob sich das da gut verbunden ließe. Ist ein bisschen zugespitzt, aber das ist doch die Situation, die wir haben. Sie wollen am Ende einfach immer, dass die Dinge so weiterlaufen können wie bisher und sich mit den Folgen nicht beschäftigen. Und dieser Politikmodus, nach mir die Sintflut, hat uns jetzt in die Situation gebracht, dass wir innerhalb von kürzester Zeit uns von der Energieabhängigkeit beispielsweise von Russland lösen mussten. Es waren nicht grüne Regierungen, es waren Regierungen, unionsgeführte Regierungen unter großer Beteiligung der SPD, die dafür gesorgt haben, dass wir 55% des Erdgases, das wir verbrauchen, aus Russland beziehen. Wie schmerzhaft war es, da rauszukommen? Es ist uns gelungen. Sie haben sogar dafür gesorgt, dass Gasspeicher an Gazprom verkauft wurden und wir am Ende, zu Beginn dieser Regierungszeit der Ampel, quasi leere Gasspeicher hatten. Auch das haben wir gut bewältigt. Wir sind durch diesen Winter gekommen, ohne dass die Wohnungen kalt geblieben sind. Und wir sind auch gut durch diesen Winter gekommen in Bezug darauf, was die Herausforderung war, die wirtschaftliche Lage.
Ich würde gerne ein bisschen den Blick nach vorne weiten, weil das letzte Winter ist ja sozusagen passé. Sie haben ja gerade gesagt, dass das Gebäudeenergiegesetz auch sehr weit in neue Technologien auch reingeht. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir die Umfragen angucke, dann ist Ihre Partei im Moment ein ganzes Stück weit abgerutscht. Wenn ich Sie jetzt frage, Herr Mittelberg, und Sie sehen, dass in diesem Gesetz tatsächlich auch Pelletsheizung, Biogas, aber eben auch Wasserstoff und all diese Dinge möglich sind, dann kann Ihre Kritik doch eigentlich gar nicht mehr so groß sein. Und wie wichtig halten Sie auch die staatliche Förderung von Heizungen für sozial Schwächere?
Also wenn ich das von heute auf morgen, wenn ich wirklich austauschen soll und ich umsetzen muss auf Biomethan und sofort auf Biomethan setzen muss, kann ich es eben nicht. So, also ist nicht technologieoffen. Technologieoffen ist Stand, wenn ich morgen auswechsle, im Grunde nur die Wärmepumpe. Eine andere Option gibt es de facto nicht. So, und dass die Wärmepumpe zum jetzigen Zeitpunkt so wahnsinnig toll ist, bei ihrem hohen Anteil an Kohleverstromung, die Einschätzung kann ich auch nicht so richtig teilen. Also ich sag mal ganz deutlich, was ich an dem Gesetz anders machen würde. Wir haben ja diesen Modus Heizungsaustausch, haben Sie eben gesagt, eingeleitet. Wir haben es mit dem Klimapaket 2019 gemacht, in der alten Großen Koalition. Aber wir haben das mit Förderung und Anreizen gemacht und nicht, indem wir gesagt haben, übermorgen ist nichts mehr mit Gasheizung.
Aber das tun wir auch nicht, Herr Mittelberg. Und das ist ja eine weitere Falschbehauptung, die Sie jetzt wieder wiederholen. Niemand muss eine funktionierende Gasheizung ausbauen.
Aber was
Niemand.
Heißt Havarie der Heizung? Da sind wir schon nachher bei einem definitorischen Thema. Aber das Problem ist doch, wir haben ja selber auch gesagt, irgendwann ist mal Schluss mit Ölheizung, nämlich 2026. Aber auf dem Weg dahin, das ist ja auch noch ein Zeitraum, von 2019 bis 2026, haben wir gesagt, Leute, tauscht eure Heizungen aus, wir fördern das. Und irgendwann, dann und dann, ist Schluss. Und genauso könnten Sie es jetzt auch machen. Sie müssen nicht sagen, wir müssen es morgen schon machen, sondern Sie können sagen, ich strecke diese Zeiträume des Umbaus. Und dann würde ich anfangen mit einer Förderung, die zuerst mal hohe Anreize setzt, die also hoch ansetzt. Und die würde ich dann degressiv Jahr für Jahr abbauen, damit die Leute freiwillig einen Anreiz haben zu sagen, Mensch, ich stelle um. Dann stellt vielleicht der ein oder andere sogar schon um, obwohl er noch gar nicht dran ist. Das heißt, Sie würden unter Umständen nachher, wenn Sie eine intelligente Förderpolitik machen, einen viel höheren Effekt erreichen, als mit Ihrem Zwangssystem, was Sie jetzt etablieren wollen.
Herr Mittelberg, Sie haben gerade genau das dargestellt, was vorgesehen ist. Es gibt überhaupt keinen Zwang,
noch gar nicht, welche Förderung vorgesehen ist. Darüber streiten Sie doch gerade, Herr Banaschak. Da geht es doch bei Ihnen drunter und drüber.
Es gibt keinen Zwang. Und das muss man ja vielleicht auch noch mal deutlich sagen, weil leider auch das in den vergangenen Wochen sehr häufig, leider auch aus den Reihen der Koalition heraus, falsch dargestellt wurde. Es geht darum, dass Heizungen die laufen, weiterlaufen. Dass Heizungen, die repariert werden können, weiter repariert werden können, über die nächsten Jahre weiterhin. Es geht darum, dass Heizungen, die nicht mehr repariert werden können und deswegen ausgetauscht werden müssen. Und es geht darum, dass Heizungen, die neu eingebaut werden bei Neubauten, ab dem Jahr 2024 zu 65% klimaneutral sein müssen. Nicht mal zu 100%, zu 65% klimaneutral sein müssen. Selbst hybride Lösungen sind möglich, dass man sagt, man hat eine Wärmepumpe, aber in bestimmten Situationen, in bestimmten Altbauten kann es sein, es wird sehr selten der Fall sein, aber kann es sein, dass besonders kalte Temperaturen darüber nicht direkt ausgeglichen werden können, deswegen eventuell auch in Kombination mit Gas oder Öl. Also das sind ja Dinge, die alle handelbar sind und in der Tat, wir befinden uns im parlamentarischen Verfahren und dort, wo es Hinweise darauf gibt, dass wir beispielsweise bei den Förderungen noch stärker gehen müssen, unser Vorschlag ist in der Grünen Bundestagsfraktion, dass es bis zu 80% Förderung geben soll und zwar für die, die bis zu 20.000 Euro Jahreseinkommen haben. Und dann geht es immer weiter runter, bis dann bei jemand mit 60.000 Jahreseinkommen immer noch 40% Förderung ist. Das heißt, eine sehr, sehr große staatliche Unterstützung. Ja. Eine sehr, sehr große staatliche Unterstützung. Und insofern ist das etwas, was durchaus auch gemacht werden kann.
Aber ein bisschen ehrlicher, glaube ich, müssen Sie sich da schon machen. Also als Sie angetreten sind, hat Herr Habeck erstmal die Förderprogramme, die wir aufgelegt hatten, gekappt. Da gab es nämlich bis zu 50% Förderung für eine Wärmepumpe. Bis zu 50%. Die hat er gekappt, erstmal auf 40%. Jetzt haben Habeck und Geiwitz irgendwie einen Gesetzesvorschlag vorgelegt. Da stehen irgendwie bis zu 30% Förderung drin. Jetzt sagen Sie als grüne Fraktion, wir hätten gerne 80%. Also ich kann da nicht erkennen, dass da irgendeine Klarheit herrscht. Und ich sage ganz ehrlich, kann die Verunsicherung der Bürger vor dem Hintergrund natürlich maximal verstehen, weil die überhaupt nicht wissen, wie es jetzt weitergeht. Und deswegen investieren die. Aber das ist doch irre. Die Leute investieren doch jetzt daran, dass sie sagen, ich will mir jetzt noch auf den letzten Metern eine Erdgasheizung einbauen lassen. Das heißt, sie setzen doch die komplett falschen Signale. Und genau das, wenn sie unsere Förderung, ich sage Ihnen das mal ganz deutlich, nicht abgewürgt hätten, sondern hätten erst mal gesagt, die Förderung lassen wir mal weiterlaufen. Dann kann man immer noch so oder so umbauen. Das muss ja nicht bis in alle Zeiten festgeschrieben sein. Aber dadurch, dass Sie diese ganzen Programme, auch die anderen Förderprogramme für Gebäudeisolierung, Sie haben alles abgewürgt und jetzt haben wir einen Status von 30% weniger Baugenehmigung. Sie kriegen doch auch Ihre ganzen Ziele. Sie wollten 400.000 Wohnungen pro Jahr bauen. Sie kriegen in diesem Jahr möglicherweise nicht mal 200.000 gebaut.
Herr Milbach, Sie haben am Anfang dieser Sendung gesagt, man muss ja gut mit den Haushaltsmitteln umgehen.
Und genau das, was auf Haushalt, Herr Banaschek, würde ich auch gerne kommen, wenn ich da ein Stück weit unterbreche. Weil die Zeit jetzt doch schnell rast und würde gerne auf den Haushalt an sich gucken. Wenn man sich die Projektion anschaut, dann wird der nächste Haushalt 24 Mindereinnahmen von 30 Milliarden haben. Wobei man sagen muss, dass das nur auf die Projektion vom letzten November bezogen ist. Eigentlich steigt der Haushalt. Ja, wir sind dann, ich glaube, im nächsten Jahr bei 980 Milliarden ungefähr. Also der Haushalt steigt an sich. Dennoch hat der Finanzminister ein Loch von 20 Milliarden ungefähr entdeckt. Wie soll das letztendlich gestopft werden? Herr Mittelberg hat gerade klare Vorschläge gemacht, wo er sagt, Haushalt aufräumen und Haushalt umräumen. Wo sehen Sie da Möglichkeiten?
Ja, so ganz konkret waren die Vorschläge ja nicht, weil es ja am Ende dann doch wieder um Migration und Atomkraft ging und gar nicht um konkrete Sparvorschläge. Ich bin sehr gespannt auf das parlamentarische Verfahren zum Haushalt in diesem Jahr, ob dann sozusagen gegengerechnet auch bei der Unionsopposition Haushaltsverfahren gemacht wird. Das wäre ein Novum in dieser Legislaturperiode. Aber in der Tat, das ist eine schwierige Situation. Und Sie haben es auch gerade angesprochen, eigentlich ist gegenüber der Prognose vom November, also der Steuerschätzung, gehen wir von Mehreinnahmen aus. Und das ist ja ein Hinweis darauf, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung, ich will jetzt nicht sagen, dass sie gut ist, aber die wirtschaftliche Entwicklung ist besser, als sie sich im letzten Herbst dargestellt hat. Und das ist auch Folge der Politik dieser Ampelkoalition und Folge der Politik von Robert Habeck im Wirtschaftsministerium. Das heißt, besondere Härten sind abgefedert worden. Wir sind nicht in eine Rezession geschlittert, wie es zu befürchten war. Und deswegen werden wir steigende Steuereinnahmen eigentlich haben. Aber in der Tat, wir haben auch in der Koalition im letzten Jahr, und das ist ja auch etwas, was gerade die Union immer besonders gefordert hat, ich hätte mir das auch anders vorstellen können, die kalte Progression komplett ausgeglichen. Das heißt, nicht nur den sozusagen Grundfreibetrag erhöht, sondern auch für Vielverdiener wie mich beispielsweise die kalte Progression komplett ausgeglichen. Das macht jetzt genau eben dieses Haushaltsloch größer. Das ist eine politische Entscheidung gewesen, die der FDP besonders wichtig war. Und da wir in der Koalition miteinander arbeiten, macht man da auch miteinander Kompromisse. Der Druck wäre nicht so groß, wenn man sich da dann in dieser Krisensituation darauf konzentriert hätte, insbesondere denen zu helfen, die jetzt vor besonders großen Herausforderungen stehen. Das stand ich beispielsweise nicht. Und jetzt in der Tat geht es darum, Prioritäten Prioritäten zu definieren. Denn in jedem Fall wird der Haushalt gegenüber den Krisenjahren, wo wir durch Schuldenaufnahme sozusagen einen höheren Betrag insgesamt hatten, das wird jetzt nach und nach geringer sein. Die Rücklagen werden nach und nach aufgebraucht von 2023. Also jetzt in diesem Jahr legen wir einen Haushalt oder ist ja ein Haushalt vorgelegt und beschlossen worden, der ohne sozusagen das Aussetzen der Schuldenbremse vorgelegt werden konnte und beschlossen werden konnte. Und Teil davon war 40 Milliarden Euro.
Wobei es da noch Risiken gibt, wenn man sieht, dass tatsächlich, wobei es dann in diesem Jahr auch noch Risiken gibt, wenn Sie das Gebäudeenergiegesetz durchsetzen wollen, wo ja auch noch mal entsprechende Mittel fließen sollen.
Wir arbeiten mit den Mitteln, die jetzt im Haushalt beschlossen sind. Und ansonsten würden wir als Parlamentarier immer sagen, wenn es eine komplett andere Situation gäbe, müsste das natürlich auch durch einen Nachtragshaushalt dargestellt werden. Das deutet sich aber nicht an. Wir haben uns dafür entschieden in der Koalition, dass dafür die Rücklage, die angespart worden war in besseren Zeiten, jetzt schon zu großen Teilen abgebaut wurde. Und dadurch ist sozusagen die Abbruchkante fürs nächste Jahr ziemlich steil. Wir haben aber Prioritäten in der Koalition gemeinsam einmal verabredet im Koalitionsvertrag. Das bedeutet, dass wir solche Dinge wie die Kindergrundsicherung, die Kinder aus der Armut führen soll. Bei mir in Duisburg, im Duisburger Norden, wächst jedes dritte Kind in Armut auf. Das ist ein aus meiner Sicht untragbarer Zustand. Und dafür braucht es eine Kindergrundsicherung, die dann jetzt ab 2025 entsprechend umgesetzt werden soll. Es gibt aber auch noch andere Prioritäten, nämlich zum Beispiel auch bei der Frage, wo das Geld herkommt. Und auch das ist in der Koalition verabredet. Der Abbau klimaschädlicher Subventionen bringt eine doppelte Dividende. Das sind ja deswegen klimaschädliche Subventionen, weil sie Klima schaden. Das ist nicht gut. Es wäre besser, man würde subventionieren, was dem Klima hilft. Und es ist auch deswegen gut, die abzubauen, weil es am Ende die Einnahmenseite im Haushalt verbessert. Und dann gibt es sicherlich auch noch viele, viele Detaildiskussionen, die dazu führen sein werden in der Koalition. Es ist Aufgabe des Bundesfinanzministers, einen Haushalt im Kabinett vorzulegen, der mit den Einnahmen und Ausnahmen auf Gleichstand lebt.
Auf Gleichstand lebt. Herr Mittelberg, Sie haben Vorschläge gemacht, wie man den Haushalt umbauen und aufräumen könnte. Da ging es um Entbürokratisierung, um Digitalisierung. Sie haben das Thema Migration angesprochen. Wenn man sich den Haushalt anschaut und jetzt sieht 20 Milliarden, die ungefähr noch fehlen. Außerdem haben wir Sondervermögen, Bundeswehr, Energiewende und so weiter. Für wie seriös halten Sie die Haushaltsführung?
Also ich halte die langfristig für überhaupt nicht mehr seriös. Ich glaube, dass das Ding in 2-3 Jahren komplett gegen die Wand fährt. Weil wir zu wenig tun, um wirklich Wachstum, wirtschaftliche Entwicklung anzureizen. Und das würde Ihnen am Ende zusätzliche Steuereinnahmen bringen. Das findet aber kaum statt. Wie gesagt, in diesem Jahr 0,4%. Ob wir die erreichen, wissen wir noch gar nicht. Wir haben praktisch Stillstand der Wirtschaft. So, und wenn Sie jetzt noch Steuern erhöhen, worüber Sie sich ja streiten in Ihrer Ampel, dann wird das am Ende dazu führen, dass Ihnen noch wirtschaftliches Substrat abwandert. Das heißt, die, die Sie besteuern wollen, Unternehmen, Mittelständler und andere, werden im Zweifel das Land verlassen. Die sind ja jetzt schon in einem Modus, wo die sagen, Investitionen, neue Investitionen, wenn ich meine Fabrik erweitern will, meine Produktion erweitern will, dann machen die das nicht mehr in Deutschland, sondern dann gehen die in andere Regionen dieses Erdballs. Und ich glaube, ich habe es eben gesagt, wir müssen uns ehrlicher machen. Wir sind auch eine völlig überalterte Gesellschaft. Das heißt, wir müssen über das Thema Rente, wie wir alle unser Alter absichern wollen, viel ehrlicher reden. Denn auch das fährt gegen die Wand. Wir sind jetzt noch in einem Modus, wo jeder vierte Euro aus dem Haushalt, jeder vierte Euro aus dem Haushalt geht direkt in die Rentenkasse. Jetzt sind aber noch in Arbeit die geburtenstarken Jahrgänge. Wenn die in einigen Jahren nicht mehr arbeiten, wird ihnen das gesamte Rentensystem komplett zusammenbrechen.
Darf ich da kurz nachfragen, was heißt denn ehrlicher machen an der Stelle?
Das haben auch wir. Ich sag das.
Weil sie wieder abschaffen, die sie eingeführt
haben. Nein, das halte ich nicht für den richtigen Schritt. Aber ich glaube auch ganz ehrlich, auch wir haben uns da nicht ehrlich genug gemacht. Wir haben alle das Thema geschoben, weil es auch unangenehm war, weil es natürlich für Wahlen unangenehmes Thema ist. Es verunsichert auch häufig die Menschen, die gerade Rentenbezieher sind, obwohl die gar nicht betroffen sind. Aber wir müssen uns jetzt da ehrlicher die Karten legen, dass wir zusätzlich die Kapitaldeckung.
Heißt das letztendlich Kürzung?
Muss es nicht unbedingt heißen. Dass wir zusätzlich die Kapitaldeckung mit reinnehmen, das ist ein richtiger Schritt, den die FDP vorschlägt. Aber es müsste viel konsequenter umgesetzt werden. Auch in einem ganz anderen Umfang müsste es geleistet werden. Und der andere Punkt ist, wir müssen schon auch ehrlich darüber reden. Wir haben zwar 46 Millionen Beschäftigte, Rekordzahl an Beschäftigten in Deutschland. Die arbeiten in der Summe aber viel weniger als vorher die 43 oder 44 Millionen Beschäftigten, die wir hatten. Wir müssen also auch darüber reden, dass wir wieder mehr an Einzahlung generieren, in die verschiedenen Systeme, in die Versicherungssysteme, aber auch am Ende beim Thema Steuern. Warum soll nicht jemand, wenn er die Altersgrenze überschritten hat, unter sehr günstigen Bedingungen wenig Abgaben noch dazu verdienen können und anderes? Da müssen wir die Bedingungen attraktiver machen. Das muss auch nicht unbedingt mit Zwang oder du musst länger arbeiten, aber wer länger arbeiten möchte, länger arbeiten kann, der muss viel bessere Bedingungen vorfinden, dass wir ihn dafür gewinnen können. Damit können wir auch Dinge wie Fachkräfte zumindest mal noch eine Weile überbrücken. Also ich glaube, man muss da, ich sag mal, etwas fantasiereicher. Jetzt komme ich zurück auf das Thema Migration. Das brauchen wir. Da stimme ich Ihnen 100% zu. Aber wir brauchen auch eine Migration, die dann wirklich auch in Arbeit stattfindet. Oder wir müssen nacharbeiten, dass die Menschen in überschaubarer Zeit hier tatsächlich eine Beschäftigung aufnehmen. Da muss es eben noch einen Sprachkurs, noch mehr Integrationsunterstützung geben, noch mal berufsspezifische Sprachkurse und anderes. Da muss mehr nachgearbeitet werden, dass wirklich klar ist, wenn ich hier 3, 4, 5 Jahre in Deutschland bin, dann muss ich irgendwann eine Beschäftigung aufnehmen. Und ich habe das Thema, ich komme darauf zurück, nicht nur, weil es symbolisch ist, aber Sie haben jetzt Rekorde gesetzt bei parlamentarischen Staatssekretären. Sie haben so viele Regierungsbeauftragte, wie wir nie zuvor in Deutschland hatten. Also Sie blähen den öffentlichen Bereich auf ohne Ende und das halte ich für einen kardinalen Fehler. Sie müssten jetzt im öffentlichen Bereich zurückfahren.
Allein die Bundestagsverkleinerung, die wir in der Ampel mit gegen die Stimmen der Union beschlossen haben, wird wahrscheinlich ein Vielfaches dessen einsparen, was man durch einen Staatssekretär weniger oder mehr berechnen könnte. Und das Interessante ist ja, Herr Mittelberg, weil Sie immer wieder den Punkt, die öffentliche Verwaltung ist so aufgebläht, ansprechen. Wenn man sich anschaut, woran beispielsweise gerade viele Unternehmen verzweifeln, dann ist es daran, dass sie beispielsweise, wenn sie staatliche Förderung von Bund oder von den Ländern bekommen wollen für ihre Projekte, darauf warten, dass die EU-Kommission diese Beihilfeverfahren durchführt und diese staatliche Beihilfe genehmigt. Warum dauert das so lange? Erstens, weil teilweise diese Verfahren sehr kompliziert sind. Das muss erleichtert werden. Das Zweite ist aber auch, dass die EU-Kommission sagt, wir haben nicht genug Personal, um diese Verfahren entsprechend zu beschleunigen. Also hat sogar unsere Bundesregierung überlegt, kann man vielleicht Leute nach Brüssel ausleihen, damit es schneller geht, damit die Unternehmen schneller ihre Investitionsentscheidungen treffen können. Das ist hochkomplex. Passiert auch nicht, aber insofern ist diese Variante zu sagen, wir sparen dadurch Geld und schaffen mehr wirtschaftlichen Erfolg, indem wir Verwaltung ausdünnen, die Planungs- und Genehmigungsverfahren beispielsweise macht, die Regulatorik handhabbar macht, das halte ich doch für einen Irrglauben. Und beim Thema Migration finde ich das interessant. Wir haben jetzt in einer der letzten Sitzungswochen eine große Debatte zum Thema Fachkräfteeinwanderung gehabt, wo das Kernproblem noch mal deutlich wurde. Die Union möchte gerne, nachdem sie über Jahre, Jahrzehnte gesagt hat, wir sind gar kein Einwanderungsland. Ja, in Hessen konnte man mal gegen Ausländer unterschreiben, damit hat Roland Koch seinen Wahlkampf bestritten. Und nachdem Jahre und Jahrzehnte eine Stimmung geschürt wurde, die eigentlich dafür gesorgt hat, dass dieses Land eher unattraktiv bleibt, führt man eine Debatte. Es gibt einen konkreten Gesetzentwurf der Bundesregierung, der Ampelkoalition, der Fachkräfteeinwanderung erleichtert. Und die Union positioniert sich wieder dagegen, weil sie genau dann mit diesen Zerrbildern arbeitet. Am Ende wäre das Einwanderung ganz woanders hin. Und das führt dazu, dass Deutschland am Ende für Fachkräfte international unattraktiv ist und bleibt. Und der zweite Punkt beim Thema Fachkräfte und generell, wer kann eigentlich wie viel arbeiten? Ich halte es für ein riesiges Problem, dass wir nicht mal die Arbeitskräftepotenziale nutzen, die wir haben. Nämlich beispielsweise dadurch, dass wir es erleichtern, dass Menschen mit Familie, Menschen mit Kindern mehr arbeiten, als sie es derzeit können. Aber dadurch, dass wir über Jahre und Jahrzehnte beim Ausbau der Kitas, beim Ausbau der Ganztagsschulen nicht vorangekommen sind, ist diese Vereinbarkeitsfrage insbesondere für Frauen bis heute nicht gelöst.
Schwierig. Wer hat an der Uhr gedreht, kann ich nur sagen. Ich hatte noch ganz viele Themen, die ich hier auf dem Zettel hatte, Herr Mittelberg. Muss aber schon zur Schlussfrage kommen. Wenn wir uns die Risiken des Haushalts, die Sie ja aufgezählt haben, anschauen, wie lassen sich denn die Aufgaben der Zukunftspolitik, die wir haben, mit den Zwängen des ökonomischen Erfolgs und auch des sozialen Ausgleichs zusammenbringen?
Ja, ich komme darauf zurück. Ich glaube, wir müssen ehrlicher darüber reden. Und ich sage auch selber, wir haben ja selber da Dinge liegen lassen, haben auch selber Fehler gemacht, Stichwort Digitalisierung in der Verwaltung. Ich sag's nochmal, oder auch Umbau bei unseren Sozialkassen, auch Rente. Also wir haben selber die Dinge geschoben. Das will ich deswegen ganz, ganz offen bekennen. Aber ich stelle jetzt leider fest, dass die Ampel diese Themen, die uns wirklich nachhaltig drücken werden und die richtig nachher ins Geld gehen, diese Themen auch nicht anfasst. Und bei dem Thema, was tun wir in Zukunft dafür, dass Deutschland auch ein interessanter Standort für Investitionen bleibt und es in Zukunft für Investitionen auch wird. Da haben Sie einen richtigen Punkt, dass Sie sagen, Klimaumbau und die entsprechenden Technologien, wenn wir das wirklich klug machen, können wir davon profitieren und die nachher auch gut in den Rest der Welt verkaufen. Das kann ein gutes Thema sein. Aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass das dann das einzige Thema ist, sondern wir müssen auch bei den anderen Themen, die, wo wir sowieso schon noch stark sind, da müssen wir nacharbeiten, da müssen wir dranbleiben. Im Moment stellen wir fest, dass viel zu viele Unternehmen aus Deutschland, ich sag mal, sich eher schleichend verabschieden, weil sie alle zusätzlichen Investitionen, egal ob in der Chemie oder auch in der Autoindustrie, in vielen Bereichen eben nicht mehr in Deutschland machen, sondern rausgehen.
Herr Banaschak, mit der Bitte wirklich um eine ganz kurze Antwort. Wie lässt sich die Zukunftsfrage mit dem ökonomischen Erfolg und dem sozialen Ausgleich verbinden?
Wir werden nur dann ökonomischen Erfolg haben, wenn der ökologisch und sozial nachhaltig ist. Die Klimakrise ist die größte Bedrohung unseres wirtschaftlichen Wohlstands und die Bewältigung der Klimakrise ist die größte Chance für unseren wirtschaftlichen Wohlstand. Und das wichtig ist, dass bei diesen großen Transformationsfragen, bei diesen großen Veränderungen, die über Jahre und Jahrzehnte verschleppt wurden, alle mitkommen, braucht es den großen sozialen Ausgleich, damit da das gelingen kann. Und dann wird es auch gelingen.
Ich bedanke mich sehr herzlich für diese Diskussion. Ich glaube, die Diskussion hat gezeigt, dass wir da sozusagen mittendrin stecken und wir dieses Thema sicherlich noch öfter anpacken müssen. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Das war Unter den Linden. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie die Phoenix-Runde. An dieser Stelle noch einen schönen Abend bei Phoenix. Das ist die Zeit.